Also angeführt ist es schon der zweite Sonntag im neuen Jahr, aber es ist eigentlich der erste Sonntag. Und wir haben letzte Woche was angefangen, was ich euch heute zu Ende bringen möchte und auch ein bisschen wiederholen von letzter Woche für die, die nicht da waren. Und zwar über ein neues Jahr Vorsätze. Also ob man einen festen Vorsatz macht oder nicht. Natürlich, man denkt an Neujahrvorsätze, werden sie vorbestimmt zu scheitern. Oftmals ist es auch so, man fängt an und dann wird es nicht weitergehen und so. Aber ob man einen festen Vorsatz macht oder nicht, eine feste, was schreibt, ich denke, wir alle machen Gedanken. Wie war das letzte Jahr? Was kommt das nächste Jahr, 2024? Und was wird auf mich zukommen? Das kann man nicht wirklich steuern. Aber was kann ich lernen? Was kann ich Neues haben? Und eine gute Nachricht habe ich für uns. Und zwar, Gott hat einen Vorsatz für uns bestimmt. Und das steht eigentlich auch mit dem Wort in Römer Kapitel 8, Vers 28. Gottes Pläne für dich, Gottes Gedanken für dich, dass du nächsten Jahr, wenn es 5.1.2025 ist, dass du das schon sagen kannst, ja, das stimmt, dass es auch gelungen ist. Römer 8, Vers 28 steht, dass wir wissen, dass Gott aber denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was ist Gottes Vorsatz für dich? Hier ist der Vorsatz. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Gott hat einen Vorsatz für dich. Und zwar, dass du Jesus ähnlicher wirst. Dieses Jahr. Dass du Veränderung erlebst. Wir spüren in uns, dass wir nicht vollkommen sind. Selbst wenn du Jesus kennst aus deinem Herrn und Heiland und dass die Bibel nennt dich, wenn du Jesus kennst, nennt dich Heiligen. Du bist schon geheiligt, du bist schon in Jesus, du bist schon in meinem Sinn deine Stelle in Jesus, du bist voll gerecht in Jesus. Aber gleichzeitig dein Zustand, dein geistigen Zustand ist, dass du im Glauben wächst, dass du Veränderungen erlebst. Und das ist, wo wir merken, sündigen wir immer wieder, haben die falschen Entscheidungen, in unseren Gedanken, in unseren Prioritäten sind nicht, wie Gott das haben will. Das spüren wir, gell? Dass wir sündigen. Das macht uns traurig, wenn wir Kinder Gottes sind. Aber Gott hat einen Vorsatz für dich, einen Plan für dich. Er möchte dich verändern. Aber es ist die Frage, wird es einfach so einfach automatisch geschehen, dass ich Veränderung erlebe? Und das ist, wo wir sagen können, das ist etwas, wir nennen das Heiligungsprozess, dass wir heiliger werden, dass wir Jesus ähnlicher werden, ist etwas, was ich heute auch belegen möchte, und zwar folgendes, wir werden Veränderung erleben, aber Gott macht das einfach nicht automatisch, sondern dass wir mit Gott mitmachen. Wir haben einen Teil dran. Das möchte ich heute in der Bibel zeigen, was wir letzte Woche schon betrachtet haben, teilweise, aber heute weitermachen in 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Brief in den ersten Kapitel. Wir alle kennen Petrus, der Jünger Jesu, der vieles Wunderbares für den Herrn getan hat und er war der Leiter unter den Jüngern. Aber der auch mal gescheitert hat, der auch mal versagt hat, als Jesus kurz vor seinem Tod hat Jesus dreimal verleugnet. Und Petrus hat auch Veränderung gebraucht. Und das sagt er auch hier, dass er das weiter gebraucht hat. Und dass er spricht hier zu einer ganzen Gemeinde. Das ist interessant hier, ich habe von persönliche Vorsätze, was du für Veränderung erleben möchtest, aber auch für uns als Gemeinde, ist auch dran, weil es spricht hier zu der ganzen Gemeinde. Als Walter das vorgelesen hat, war es mir umso klarer, dass er hier auch wir das gelesen hat. Und das stimmt wirklich. Er redet hier zu der ganzen Gemeinde. Er redet hier nicht nur zum Einzelnen, sondern zu dem Ganzen. Und dass wir als ganze Gemeinde Veränderung erleben, geistliches Wachstum erleben, das möchte der Herr. Gott möchte dich befreien. Gott möchte dich froh machen. Gott möchte dich das mit seiner Freude erfüllen. Aber es kommt durch die Beziehung mit ihm. So, ich möchte kurz wiederholen, dass wir nur sehen können. Also Wiederholung ist für viele von uns nicht ein nettes Wort, aber das ist etwas Wichtiges. Und zwar, geistliches Wachstum ist erstmal, dass wir die Sünde ablegen. Das ist in Vers 1, haben wir gesehen. Leg nun ab alle Bosheit und Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Wenn wir im Wachstum wachsen wollen, müssen wir erst merken, Wachstum kommt auch durch was ablegen. Etwas kann im Weg stehen. Jetzt, wir sprechen hier von begierig sein nach dem vernünftigen Milch. Und das begierig sein nach dem vernünftigen Milch kommt nur, wenn wir erst was ablegen. Das heißt, wir können eine Essstörung haben, dass man nicht mehr Hunger hat. Habt ihr das gehabt? Wenn du krank bist, hast du keinen Appetit, wirst du gar nichts zu dir nehmen. Und so ist es geistlich auch vielleicht. Du wirst gar nicht in der Bibel lesen. Du wirst gar nicht unter Gottes Wort kommen. Hast du das mal erlebt? Das geht mir so manchmal, ne? Das können wir als Essstörung, geistliche Essstörung nennen. Aber das kommt vielleicht, nicht immer, aber oftmals es kommt, weil wir nicht bereit sind, Sünde abzulegen. Wir stehen selber im Weg. Kennt ihr diesen Gleichnis vom Ackerfeld, wo diese vier Ackern da sind? Und ein Acker, no, es gibt Frucht. Aber die anderen drei, okay, wird es kein Wachstum geben. Okay. Eine davon, das vielleicht ein gutes Beispiel ist, ist mit den Dornen, Disteln. Und da kommt der Samen auf diesem Ackerfeld. Der Samen ist das Wort Gottes. Okay, man hört das Wort Gottes gepredigt oder wird gelesen. Und es kommt nicht an. Was ist das Problem? Und da sind die Dornen. Das Reichtum, Sorgen nach Sachen. Und kann man sagen, was hier steht, Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üble Nachreden. Es gibt verschiedene Sachen, die das blockieren kann. Und kommt das Wort Gottes nicht an. Das heißt, Gottes Wort ist nicht schuld, sondern mein eigenes Herz steht im Weg. Und Petrus, so liebevolle, sehr sorgliche Art und Weise, sagt, hey, seid bereit, die Sünde abzulegen. Einfach zu erkennen, das ist in meinem Leben nicht in Ordnung, sondern dass ich das ablege. Und wenn wir das machen, kommt dann, sind wir begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Das ist das Wort Gottes. Dieses lebendige Wort Gottes, bleibende Wort Gottes, das ewig ist, dann kann Wachstum schenken. Deswegen sagt er, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Das Bild hier ist von einem stillenden Baby. Wir haben hier ein paar kleine Babys. Und ein Baby braucht das Milch. Das beste Milch der Welt für ein neugeborenes Baby ist nicht ein Milchpulver, sondern es ist das, was die Mutter geben kann. Und das ist, was wir danach begierig sein müssen. Diesem vernünftigen, unverfälschten Milch, das Wort Gottes, damit wir wachsen. Das ist Gottes Vorsatz, Gottes Pläne für uns. Nun, so weit sind wir gekommen. Aber jetzt geht er weiter und jetzt kommen, was wir müssen bereit sein, Sünde abzulegen. Wir bringen das, müssen wir sagen, wenn wir Sünde ablegen, was bedeutet das? Sondern bringen es zum Kreuz. Es ist nicht nur sagen, ja, hör auf damit. Es ist leicht zu sagen, okay? Die Seele soll sagen, ja, einfach hör auf damit. Okay? Aber das, so geht es nicht so leicht. Sondern zu merken, was ich mache, ist Sünde gegen Gott. Und diese Sünde dann am Kreuz bringen. Dass Jesus dafür bezahlt hat am Kreuz. Und das ihm sagen. Und wenn wir seine Vergebung erlebt haben, dann gibt es Klarheit in unserem Herzen, dann begierig zu sein nach seiner Milch. Aber jetzt geht er weiter. Das könnte man sagen, fast einen Satz hier. Er sagte, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, wenn du wirklich den Herrn kennst. Und dann Vers 4, zu ihm kommend. Wenn wir sagen, ja, lese in der Bibel. Wir sagen, ja, aber das ist nur, wenn wir die Worte lesen, dass wir das machen. Das stimmt, das sind diese lebendigen Worte. Aber wenn wir zu Gottes Wort kommen, wenn es gepredigt wird, wenn es gelehrt wird, es ist nicht, dass nur Worte weitergegeben werden, sondern Jesus redet. Das heißt, wir kommen zu ihm. Zu ihm kommend. Zu wem kommen? Zu Jesus. Das Wort Gottes und Jesus kann nicht getrennt werden. Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen, es geht um eine Beziehung mit Jesus. Es geht um sein Herz hören, seine Wünsche, seine Gedanken hören. Und dass er redet, das heißt, wir verbringen Zeit mit ihm persönlich. Und das heißt, wir kommen zu ihm. Gott hat ein neues Neujahrsvorsatz für uns als Gemeinde, für dich persönlich. Geistliche Veränderung. Geistliches Wachstum ist nur in Jesus, dem Eckstein, möglich. Wir sagen, ja, okay, ich lese nur für mich in der Bibel. Ist gut, das wird was bringen. Aber merke, du wirst nicht Wachstum erleben, wenn du nur nicht Jesus kennst. Er benutzt hier ein Beispiel. Er spricht von einem Eckstein. Ein Eckstein an einem Haus ist etwas, wo das Richtung gibt und Festigkeit gibt. Und sonst ist das Haus nicht gerade stehend. Es alles wird nach diesem Bezugspunkt gebaut. Okay. Mindest früher. Okay. Und das große Eckstein und alle vier Wände, Dach und alles, nach dem Eckstein gebaut. Und er sagte hier, wir kommen zu Jesus aus dem Eckstein. Nun, diesem Stein, wenn wir an einen Stein denken, ich hatte überlegt, einen Stein zu bringen, dass wir das sehen können. Wenn wir an Stein denken, es sitzt da. Keiner hat große Angst davor. Es ist einfach ein Stein, ein Gegenstand. Man schaut es an, kann es machen mit dem, was er will, aber es ist ein Stein. Aber dieser Stein ist anders. Dieser Stein wird genannt ein lebendiger Stein. Das Bild von einem Stein bedeutet nicht, dass er da nur sitzt und sagt, ja, schön, dass er da ist. Wir lernen davon, denn hier ist die Bibel, so ein Gegenstand und okay, so ist es. Sondern der Stein ist eine Person. Und wenn etwas lebendig ist und wenn es eine Person ist, dann erwarten wir auch, dass er auch redet. Und wenn er der Eckstein ist, dann müssen wir gucken, dass wir uns danach richten. Deswegen sagt er, wir kommen zu ihm aus einem lebendigen Stein. Wachstum in 2024 ist nur möglich durch deine Beziehung mit Jesus Christus, dem Eckstein. Er ist der Eckstein unserer Gemeinde. Unser Ziel ist, uns nach ihm zu richten. Die Zeiten kommen und gehen. Mode kommt und geht. Es gibt verschiedene Mode. Es kommt so und dann auch im Gemeindeleben so und so gesehen, so es machen. Aber die Bibel ändert sich nicht. Das haben wir gerade gesehen, als es vorgelesen wurde. Das Wort Gottes ist unvergänglich. Es ist bleibend. Es ändert sich nicht, auch wenn die Zeiten sich ändern. Und so ist es mit dem Eckstein Jesus. Du musst bereit sein, zu ihm zu kommen. Nun, wenn wir denken an Jesus, er ist heilig, er ist allmächtig, er ist groß. Wenn du denkst, zu so einem Kommen, zu kommen, machst du schon Gedanken, oder? Wenn du wirklich heilig bist, bin ich heilig? Puh, merke dann Sünde in meinem Leben. Wie wenn es ganz, wenn der Frühling kommt, okay, momentan ist sehr düster draußen, aber wenn die Sonne strahlt und scheint, sagen wir in ein, zwei Monate, und es ganz, ganz hell ist, dann merkt man, ja, den Staub, Körner, den Boden, die Sachen, die vielleicht übersehen wurden, das ganze Winter. So ist es, wenn wir an Jesus Licht kommen, ich nehme ein anderes Beispiel jetzt, nicht Eckstein, sondern Licht, dann merken wir auch Sünde in unserem Leben. Ich möchte fragen, was hält dich zurück, zu ihm zu kommen? Vielleicht denkst du, ja, er wird mich einfach ablehnen. Nun, Jesus sagt, komm zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladen, ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, wir kommen zu Jesus, auch mit unserem ganzen Gepäck und Sünde. Aber wir müssen bereit sein zu erkennen, dass es Sünde ist. Aber Jesus wird die Veränderung bringen. Wir bringen alles zu ihm. Wir kommen zu ihm. Wir müssen bereit sein, dass er auch was sagt. Da ist der Eckstein da. Er ist nicht nur eine Person oder einen, der uns seine Meinung gibt. Er ist der Eckstein. Zu ihm kommend. Aus einem lebendigen Stein. Nun, wenn wir zu Jesus kommen, dann kommt was Wichtiges. Es fordert von uns eine Entscheidung. An dieser Stelle sagt es uns. Es ist nicht nur, was ich hier sagen wollte heute, sondern es steht hier, wir kommen zu ihm aus einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, weil bei Gott aber auserwählt, kostbar. Das heißt, die Menschen, als Jesus gekommen ist, haben ihn verworfen. Schau in Vers 6, denn es ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn, an diesem Eckstein glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, wir müssen an diesem glauben, was er sagt. Und das annehmen, was er sagt. Nicht nur das Anschauen und sagen, okay, werde es überlegen, ich werde es ausprobieren, sondern an ihm glauben. Dass du dein ganzes Leben und Schicksal auf ihm angewiesen lässt. Sagt, ich folge ihm und das heißt, meine Zukunft, mein Schicksal liegt bei ihm. Das ist an ihm zu glauben. Das heißt, ihm anzunehmen, nicht nur als meinen Retter, dass er mich von Sünde rettet, sondern auch als Herrn. Nicht nur als Hirte. Ich denke an Hirte, denke an schön netter Hirte, der seine Schafe, sich um seine Schafe kümmert, sondern als ein Herrscher. Dass er auch über meinem Leben herrschen darf und sagen darf, bestimmen darf. Ihm, an ihm glauben. Es fordert von dir eine Entscheidung. Du sagst, ja, aber ich mache keine Entscheidung. Eigentlich, was sie hier sagt, ist, jeder macht eine Entscheidung. Wenn wir Jesus begegnen, wie wir jetzt heute ihm begegnen, bei dieser Predigt, dann sind wir alle vor eine Entscheidung gestellt. Es sagte, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet ihr die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Feld des Anstoßes zur Sünde. Das heißt, wenn du Jesus nicht aus dem Eckstein annimmst, aus dem Herrn und Heiland annimmst, dann eigentlich verwirrst du ihn und sagst ihm Nein. So ist Jesus. Es fordert von uns eine Entscheidung. Ich denke, wir alle haben es im menschlichen Sinn. Es gibt auch sowas, wenn du, ob es in der Schule war, in den Schulzeiten oder selbst in der Arbeit, wenn der Chef kommt und sagt, so muss es laufen, so muss es gehen. Okay. und es ganz klar ist und ganz schwarz-weiß und bestimmt ist. Du bist vor einer Entscheidung. Stehst vor einer Entscheidung, oder? Entweder machst du das oder machst du das nicht. Es gibt keinen neutralen Boden. Sagen wir ja, mache ich das vielleicht. Nee, das ist auch dann ungehorsam, oder? Weil so klar gesagt wurde. So ist Jesus. Er ist Herr über alles. Und er sagte, folge mir nach. Denn ich werde aus deinem Leben was machen. Folge mir nach. Jesus als Retter, ich möchte von meinen Sünden gerettet werden, aber auch als Herrn. Lass mich auch dein Leben leiten. Das bedeutet nicht, dass wir sofort dann aufhören werden zu sündigen. Okay? Das heißt, das Willen zu sagen, das Wollen zu sagen, ja, ich will ihm folgen, bedeutet nicht, dass ich werde das sofort alles richtig machen. Klar, wir werden wieder sündigen. Aber es ist diese Herzenseinstellung. Jesus, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht alles, was das bedeutet, aber ich öffne mein Herzen, ich lege mein Leben auf dem Altar, wie wir das gesungen haben. Ich folge dir, ich gebe mein Leben als lebendiges Opfer. Und du machst aus meinem Leben, was du willst, weil du gut bist, weil du freundlich bist, weil du weise bist, du bist heilig und du allein hast das Recht, mein Leben zu bestimmen. Aus dem Eckstein. Und Jesus hat das zu den Pharisäern gesagt. Er hat auch von dem Eckstein gesagt. Er sagte, der Eckstein ist gekommen und wer diesem Eckstein ablehnt, wird an diesem Eckstein dann gebrochen werden. Okay. Wer aber diesen Eckstein annimmt, wird auch, vergesse die Worte genau, aber wird quasi von diesem übernommen werden. Also das heißt, du bist unter seiner Herrschaft. In seiner Liebe lebst du dann. Es erfordert von mir und von dir eine klare Entscheidung. Und wenn du Jesus schon kennst und du sagst, ja, ich kenne den Herrn Jesus, kann dir sagen, wenn er dein Vater ist, dann ist immer wieder, wenn du diese Worte hörst, so wie bei dieser Predigt oder bei dieser Stelle das hörst, dann sagst du, ja, Herr, ich bin nicht, wie ich sein sollte, aber ich möchte dir wieder sagen, du bist mein Herr. Du entscheidest, du lenkst, du leitest. Das immer wieder. Können wir sagen, jeden Tag das neu sagen, neu buchstabieren. Herr, mein Leben gehört dir. Ich weiß, ich werde wieder vielleicht missbauen heute, aber ich möchte für dich leben. Ich möchte, dass du verherrlicht bist in meinem Leben. Lass mich wirklich für dich leben, in Gehorsam. Das ist, was Gott uns hier sagt. Er fordert von uns eine Entscheidung. Und er redet hier von Gehorsam. Er sagt in Vers 8, da sie nicht, spricht hier von denen, die Jesus ablehnen, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Das heißt, gehorsam zu sein zu ihm oder das Gehorsam sein wollen. Okay? Und dass wir sagen, Herr, durch deine Gnade lass mich leben. Lass mich immer wieder neu lernen, was bedeutet, dir zu folgen im Gehorsam. Die Entscheidung für oder gegen Jesus, erstmal als Jesus anzunehmen. Er wird nie enttäuschen. Das ist natürlich die Entscheidung, die Petrus, die Geschwister hier, wirklich ermutigt. Jesus anzunehmen. Wir kommen zu dem Eckstein. Und er sagte, wir werden nie enttäuscht werden. Das ist so eine Aussage. Überleg mal, hast du etwas Entscheidung getroffen, dann bist du enttäuscht worden. Du hast einen Vertrag unterschrieben, du hast ein Haus gekauft, du hast Beziehung, Arbeit, Auto, neue Rechner, neue Handy, was auch immer. Und du bekommst das und dann bist du enttäuscht. Und du kaufst was in Amazon und dann kommt das und denkst, das sieht so wunderschön, die Bilder sind wow. Und dann bekommst du das und machst den Karton auf, ein kleines Teil. So, was soll das denn? Du bist enttäuscht. Okay? Aber das Schlimmste sind mit einer Person, wenn er dich enttäuscht. Es kann Elternteil sein, Vater, Mutter. Es können Geschwister sein. Es kann eine Beziehung sein. Weil sowas enttäuscht zu sein, ist arg, ist schwer. Gott sagt dir heute, wenn du zu Jesus kommst, wenn du ihn annimmst, aus dem Eckstein, dein Bezugspunkt, deine Richtung, du wirst nie enttäuscht werden. Das sind nicht meine Worte. Das sind Gottes Worte. Du sagst, ja, aber wenn ich das mache, dann vielleicht läuft nicht alles rund, wie ich haben will. Ja, das ist, wo Jesus Herr ist, ich nicht. Du nicht. Aber zum Schluss, wenn du dein Leben anschauen wirst, wirst du merken, er gibt ewiges Leben. Und für die Ewigkeit, du wirst nicht in den Himmel kommen, so wie in den Urlaub, du da reinkommst und merkst, okay, es war nicht so schön wie auf den Bildern. Dann kommst du in den Himmel und sagst, Mann, das ist alles, was ich bekomme in meiner Wohnung? Das ist also so für die Ewigkeit so zu leben? Okay. Nein, sondern es wird so vollkommen schön. Gott hat gesagt, ich habe versprochen, und ich werde dich nicht enttäuschen. Aber folge mir nach. Jesus abzulehnen, ist er dann dir einen Anstoß. Okay? Wenn du Jesus nicht annimmst, dann ist er dir eher ein Anstoß. Jemand versucht zu bestimmen. Jesus sagt dir, wie das lang geht. Und was sagt unsere Herzen, wenn jemand versucht, uns was zu bestimmen? Unsere natürliche Einstellung, was ist das? Niemand sagt, okay, so, so und so sollst du machen, was machen wir? Weiß nicht, mein Herz geht. Ich will das nicht. Keiner bestimmt mich, okay, in meinem Leben. Oder? Bin ich der Einzige? Ich schaue mich an, als ob ich der Einzige bin. Hilf mir. Wenn ja, okay, dann ist es so. Also, das Herz ist so. Keiner will bestimmt werden. Okay. Individualismus, Freiheit, es geht alles um Freiheit. Meine Freiheit. Okay. Aber Freiheit in Jesus bedeutet auch, dass seine Herrschaft über mich ist. Nur da ist Freiheit. Dort ist Freiheit. Dass ich frei bin von der Sünde und von dem Gesetz, aber nicht frei von ihm, sondern eigentlich umso mehr in der Nachfolge. Ja. Aber wenn du nicht ihm annimmst, dann ist es eher ein Anstoß. Und vielleicht ist, wenn du ehrlich bist, ist wirklich diese Predigt. Okay? Es geht nicht um mich persönlich, ich bin nur der Bote. Aber vielleicht ist dir ein Anstoß. Vielleicht bist du geärgert. Okay? Aber das ist genau, was er sagt. Okay? Das ist, was deinem Herzen macht. Und ich kann dir sagen, was soll man machen, wenn man diesen spürt? Sag, du kannst gerne freilich Gott das sagen. Sag Gott, hey, das gefällt mir nicht. Und wenn du wirklich das Wollen haben wirst, du willst dann offen sein zu ihm. Sag ihm das. Sag ihm, Herr, ich möchte, ich verstehe nicht, ich glaube noch nicht, aber lass mich merken, dass du es gut mit mir meinst. Das will er machen. Das ist sein Herz für dich. So, ist nur in Jesus, dem Eckstein, möglich, geistiges Wachstum. Zweitens, geistiges Wachstum fordert von uns eine Entscheidung. Und drittens, geistiges Wachstum wird Gott verherrlichen. Diese Stelle, er sagte, Vers 9, ihr aber seid, er spricht ja zu den Gläubigen, zu dieser Gemeinde, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und hier ist es, warum hat Gott uns gerettet? Warum ändert er uns? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Diese Worte, warum hat Gott uns gerettet? Warum möchte er, dass du dieses Jahr Veränderung erlebst, Wachstum erlebst? Er sagte, damit ihr die Tugenden dessen, die Tugenden Gottes verkündigen, dass du Jesus groß machst. Jesus ist im Himmel, aber wenn wir Veränderung erleben und ihm ähnlicher werden dieses Jahr,
werden wir ihn groß machen.
Dass wir ihm verkündigen, nicht nur durch unsere Worte, sondern auch durch unsere Taten. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute. Aber ich weiß, was ich brauche dieses Jahr. Ich brauche Veränderung. Das kann ich nicht selber schaffen. Das schafft der Herr Jesus. Aber nur, wenn ich mitmache. Nur, wenn ich immer wieder Ja sage. Wenn ich immer wieder zu dem Eckstein komme und er dann bestimmt und mir sagt, wo ich falsch liege. Wo er mich korrigiert. Wo er mich ermutigt. Und das ist der Grund auch, warum wir Gemeinde haben. Dass wir auch gemeinsam das lernen, gemeinsam darin wachsen. Also ganz ehrlich, die Predigten, die Bibelstunden, wir sind nicht hier, um ja eine Wohlfühlgemeinde zu sein. Sehr, mach gut, mach weiter so. Okay. So ist es nicht. Gott macht das nicht. Das wäre nicht Liebe. Das wäre oberflächlich. Gott möchte uns verändern. Er wird ehrlich sein. Er wird klar sein. Er wird voller Liebe sein. Und er ist voller Geduld. Wenn du wieder strauchelst und wieder Probleme hast, er ist voller Geduld. Er liebt dich weiter. Genau wie ein Vater oder Mutter mit seinen Kindern, wenn die Kinder strauchen und sündigen, ist nicht, dass sie sagen, naja, dann liebe ich dich nicht mehr. Was? So ist ein Vater und Mutter nicht. Ein liebevoller Vater sagt, nee, ich liebe meine Kinder umso mehr, wenn sie strauchen, wenn sie ringen. Umso mehr. So ist Gott mit dir. Und er geht dir nach und er hilft dir. Komm wieder zu ihm. Komm wieder zu dem Eckstein. Bleib treu zu ihm, zu seinem Wort. Sei treu, unter seinem Wort zu kommen dieses Jahr. Und wirst du merken, Veränderung kommt. Und das macht er in dir durch seine Gnade. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Du, der Eckstein, der vom Menschen verworfen wurde, am Kreuz gebracht wurde, an unsere Stelle. Damit du dem Eckstein der Gemeinde sein könntest. O Herr, was für eine Gnade, dass wir Teil als lebendige Steine haben können. Und deine Gemeinde. Lass uns, Herr, als lebendige Steine wachsen und gestärkt sein durch dein Wort, durch deinen Geist, der in uns wohnt. Lass uns Veränderung erleben. Lass uns ehrlich sein, lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter sein. Lass uns nicht nur Fakten sammeln über die Bibel oder wissen, sondern merken, dass du redest, dass du sprichst, dass du alle Weisheit hast. Und lass uns dieses Jahr mit dir gehen. Danke, Herr, für die Gnade, die das ermöglicht. Ohne deine Gnade, Herr, sind wir verloren, haben wir keine Hoffnung, keine Zukunft. Amen.